Liebe Freunde, liebe Expeditionsteilnehmerinnen und Teilnehmer, wir begrüßen euch zur 15. Etappe unserer Expedition Bibeldurchquerung. Heute sehen wir uns im 5. Buch Mose um, dem Deuteronomium, wie das Buch auch heißt. Nach der heutigen Etappe überqueren wir eine wichtige Wegmarke. Dann haben wir nämlich den ersten großen Überlieferungszusammenhang durchschritten, den Pentateuch, die 5 Bücher Mose. Aber noch sind wir nicht so weit. Wir laden euch ein, das 5. Buch Mose zu euch sprechen zu lassen.
Die Bezeichnung Deuteronomium für das 5. Buch Mose bedeutet so viel wie zweites Gesetz oder besser nochmalige Verlesung des Gesetzes. Ein Wesensmerkmal dieser biblischen Schrift ist die eindringliche Art, auf die das Gesetz dem Volk Israel ans Herz gelegt wird. Es ist Gottes Segensgabe. Die Israeliten sollen sich das Gesetz zu Herzen nehmen, und ihr Gehorsam soll aus Liebe und Dankbarkeit geschehen. Ein Ausleger nennt das Deuteronomium eine herzlich beschwörende Anrede. Viel Gewicht liegt auf der Feststellung, dass Gott Israel nicht aufgrund seiner Größe und besonderen Qualität zu seinem Volk erwählt hat, sondern einzig und allein, weil er es liebt. Deshalb fordert er auch von seinem Volk, dass es sich gegen Fremde und Zugewanderte gütig und fürsorglich verhält, ebenso gegen Knechte und Mägde, Tiere und sogar den Ackerboden. Es ist zur Erinnerung aufgefordert, denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst. Das Buch Deuteronomium enthält den Entwurf für ein bruderschaftlich bzw. geschwisterschaftlich verfasstes Volk, so die Formulierung eines alttestamentlichen Auslegers. Es wird darin zum Beispiel geregelt, wie die Armut der Fremden, der Witwen und Waisen dauerhaft beseitigt werden soll. Sie besitzen ja keinen Grund und Boden, der ihre Existenz sichern würde. Wo dennoch Armut aufbricht, muss man ihr sofort entgegentreten. Dabei appelliert das Deuteronomium an das geschwisterliche Verhältnis zueinander. Das hat mehr Gewicht als das Beharren und Pochen auf Rechte und macht aus ganz Israel eine Art Familie. Eine so geartete Gesellschaft ist möglich, weil sich Gott diesem Israel geschenkt hat und es aufruft, ihn als Gemeinschaft aus ganzem Herzen zu lieben. Diese bemerkenswerte biblische Schrift kehrt eine ganz neue Seite des Gottesrechts vom Sinai hervor und kann auch Christen heute wertvolle Impulse zur Gestaltung einer humanen Gesellschaft geben. Aber zunächst wenden wir uns dem ganzen Buch mit seinen 34 Kapiteln in einem Überblick zu. In den Kapiteln 1 bis 3 schaut Mose zurück auf die gesamte Wüstenwanderung vom Berg Horeb, das ist ein anderer Name für den Berg Sinai, bis nach Kadesch, das eine Oase nahe der Südgrenze zum Gebiet der Kanaanäer war. Am Ende dieser Rückschau teilt Mose dem Volk mit, dass er selbst nicht in das gelobte Land ziehen darf, weil er in einem entscheidenden Moment im Glauben schwach geworden ist und Gottes Wort in Zweifel gezogen hat. Mit Kapitel 4 wird die Szene für die große Lesung des Gesetzes bereitet. Danach trägt Mose feierlich die 10 Gebote ein zweites Mal vor, Von der ersten Lesung wurde in Exodus 20 berichtet. In Kapitel 6 wird dem Volk tief ins Herz gebrannt, was heute noch das zentrale Glaubensbekenntnis der Juden ist. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Heute verpflichte ich dich auf diese Gebote. Du sollst sie in dein Herz schreiben, du sollst sie deinen Kindern einprägen und sie wiederholen. Rede davon, wenn du zu Hause bist oder unterwegs, wenn du dich schlafen legst oder aufstehst. Bald ist es soweit. Der Herr, dein Gott, bringt dich in das Land, das er deinen Vätern versprochen hat. Pass auf und vergiss ja nicht den Herrn. Er hat dich aus dem Land Ägypten geführt und so aus dem Leben in der Sklaverei befreit. Die folgenden Kapitel 7 bis 11 geben eine Vorschau auf die Eroberung des Westjordanlandes, verbunden mit Warnungen aller Art, auch vor Israels eigener Halsstarrigkeit. Das ganze Gesetz, das Israel am Berg Sinai empfangen hat, wird dann in den Kapiteln 12 bis 26 noch einmal vorgetragen. Dabei treten die besonderen Akzente hervor, die wir eingangs schon genannt haben. Es wird betont, dass die Gebote Gottes nicht bloß dem Buchstaben nach erfüllt werden dürfen, sondern nach dem Geist, der sie erfüllt, nämlich den Geist der Menschlichkeit und mitfühlenden Solidarität im Volk und darüber hinaus. In Kapitel 27 folgen die Schlussreden Moses. Die Fluchtafeln stellen das gesamte Volk, aber auch jeden Einzelnen vor die Wahl, welchen Weg er oder sie gehen will und welche Konsequenzen die jeweilige Entscheidung nach sich ziehen wird. Mose beschließt seine Rede dann auch mit diesen Worten: Himmel und Erde sind meine Zeugen. Ich stelle dich heute vor die Entscheidung zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Wähle das Leben, damit ihr lebt, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott, hör auf seine Stimme und halte dich an ihn. So wirst du lange leben und alt werden in dem Land, das der Herr dir geben wird. Das hat er deinen Vätern geschworen. Im Abschlussteil zum gesamten Pentateuch, also zu allen fünf Büchern Mose, wird die Einsetzung des Josua zum Nachfolger Moses berichtet. Im Lied des Mose in Kapitel 32 finden sich viele Anklänge an Psalmen. Den Schlusspunkt bilden letzte Mahnungen, Segenssprüche über die Stämme Israels und am Ende in Kapitel 34 der Bericht über Moses Tod und Begräbnis.
Dankbarkeit als Lebensperspektive. Eine Betrachtung anhand von Deuteronomium Kapitel 7 und 8. Dankbarkeit hat eine große Bedeutung für die Frage, ob man Glück im Leben erlebt. Das ist nicht von Christen festgestellt worden, sondern von Psychologen und Lebensberatern. Dankbarkeit ist eine Grundlage für Zufriedenheit. Aber was macht Dankbarkeit im Kern aus? Man denkt da etwa an gute Erziehung. Wir werden angehalten, Danke zu sagen und es nicht kommentarlos für selbstverständlich zu nehmen, was andere für uns tun. Wollen wir aber die Wurzel der Dankbarkeit verstehen, aus der sie hervorwächst, müssen wir tiefer graben. Im Buch Deuteronomium 5. Mose werden dazu drei Blickpunkte genannt, drei Faktoren. Der erste, die verinnerlichte Einsicht, dass einem vieles geschenkt wurde, was man nicht selbst erwerben konnte und musste. Zweitens, dass man nachdenklich bleibt und nicht vergisst, was einem mitgegeben wurde. Drittens, dass man Mitmenschen mit Augen sieht, die von Dankbarkeit geschärft wurden. Gehen wir zum ersten. Wir müssen die Einsicht verinnerlichen, dass uns vieles geschenkt ist. Ich lese Deuteronomium 7, die Verse 6 bis 9. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind, zu seinem Eigentumsvolk erwählt. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wäret als alle anderen Völker, hat der Herr sich euch zugewandt und euch erwählt. Ihr seid ja das Kleinste unter allen Völkern. Nein, weil der Herr Liebe zu euch hegte. Vor allem und neben allem, was wir selbst durch Fleiß und Tüchtigkeit schaffen können, ist uns vieles geschenkt worden, was uns letztlich ausmacht. Dankbarkeit hat also entschieden mit der Einsicht zu tun, in welchem Maß wir uns anderen verdanken, nämlich Gott, guten Menschen und bestimmten Umständen. Dass wir am Leben sind, atmen können und Kraft haben, Fähigkeiten und Begabungen mitbekommen haben, das kann sich niemand nehmen. Wenn wir von Krankheit, Unfällen und Widerfahrnissen verschont geblieben sind, die uns körperlich und seelisch hätten zerstören können, oder wenn wir ein soziales Gesundheitssystem haben, das uns unterstützt, wenn wir vielleicht eine Behinderung oder Einschränkung haben, dann wurde uns das geschenkt, bevor wir darauf aufbauen konnten. Wenn wir in Familien aufwuchsen, die uns ermutigt und unterstützt haben, wir Menschen zur Seite hatten in Momenten, wo wir aufgeben oder großen Unsinn machen wollten, oder sich Türen im richtigen Moment geöffnet haben, dann wurde uns damit ein Kapital in die Hand gelegt, mit dem wir jetzt weiterarbeiten können. Das Deuteronomium nennt als die großen Geschenke an Israel die zwei unverdienten Gottestaten, Erwählung und Errettung. Wir Christen können gar nicht anders, als an das alles überragende Gottesgeschenk Jesus Christus zu denken, dem wir uns mit Haut und Haaren verdanken. Wir sollen Meister der Dankbarkeit sein, weil wir bekennen, dass wir beschenkt sind mit Gnade und Barmherzigkeit und wir uns die Liebe Gottes durch nichts erkaufen und erwerben konnten, auch nicht durch strengste und disziplinierteste Frömmigkeit. Das also ist der erste wesentliche Impuls, im Blick auf Dankbarkeit. Wir müssen die Einsicht verinnerlichen, dass uns viel geschenkt ist. Der zweite Impuls. Wir dürfen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Ich lese aus Deuteronomium 8, die Verse 2 und 11. Du sollst des ganzen Weges gedenken, den der Herr, dein Gott, dich nun 40 Jahre lang in der Wüste hat wandern lassen. Hüte dich, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Man denkt sofort an Psalm 103, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Es gibt eine gottvergessene Gedankenlosigkeit. Jesus zeichnet diese folgenschwere Geistesverfassung im Gleichnis vom reichen Kornbauer nach, Lukas 12, 16 bis 20. Das Übel, an dem dieser Bauer letztlich scheitert, ist nicht, dass er aktiv etwas Schlechtes getan hätte, dass er zum Beispiel seine Knechte ausgebeutet hätte. Nein, das Übel ist gedankenlose Abwesenheit von Dankbarkeit. Als es eine Reihe von sehr guten Ernten gegeben hat, redet er eigentlich nur mit sich selbst, mit seiner Seele. Alles ist sein Reichtum, sein Komfort, sein Vermögen. Er scheint alles im Griff zu haben. Dabei vergisst er das Entscheidende, nämlich Gott zu danken, der durch vielerlei Faktoren eine gute Ernte ermöglicht hat. Es sind die ganz normalen Abnützungserscheinungen des Lebens, die uns vergesslich machen. Und wir geraten dann ins Fahrwasser des reichen Bauern. Darum müssen wir unseren Glauben pflegen, damit die gesunde Erinnerungskultur im biblischen Sinn täglich neu erfrischt und belebt wird. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir haben also gesehen, wir müssen die Einsicht verinnerlichen, dass uns viel geschenkt ist. Und jetzt kommt dazu, wir dürfen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Ein dritter Impuls aus dem Buch Deuteronomium zum Thema Dankbarkeit. Wir lesen in 8,17. Denke nicht etwa bei dir selbst, meine Kraft und meine starken Arme haben mir diesen Wohlstand verschafft. Dieser Satz, den Deuteronomium als gelebte Gottvergessenheit brandmarkt, ist in unseren Breiten zum Standard geworden. Er verleitet uns zu einer egozentrischen Haltung, die den anderen aus dem Blick verliert. Das biblische Gegengewicht dazu finden wir im Sabbatgebot, im 5. Kapitel von Deuteronomium. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Du sollst keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, Rind, Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen, gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst. Israel darf eben nicht vergessen, dass es sich selbst Gott verdankt. Es darf eben nicht vergessen, wie Gott es in der Wüste geführt und versorgt hat. Aus diesem Nachdenken entsteht Dankbarkeit und aus der Dankbarkeit die Einstellung, so wie mir geschehen ist, so gönne ich es auch dem anderen. Nun könnte man ja sagen, alles logisch, alles klar. Aber Achtung, Es gibt eine Anomalie in unserem Denken und in unserer Seele, die dazu führt, dass wir das Empfangene nicht auf unsere Mitmenschen übertragen. Diese Anomalie ist gravierend und Jesus widmet ihr ein eigenes Gleichnis, das Gleichnis vom Schalksknecht in Matthäus 18. Da geht es um zwei Knechte. Der erste Knecht verdankt sein nacktes Überleben völlig seinem Herrn. Der vergibt ihm aus Güte und Mitleid einen dreistelligen Millionenbetrag. Nichts konnte er für sich tun. Zu tief saß er in der Tinte. Doch genau dieser Knecht geht hinaus, sieht einen Mitknecht, der ihm umgerechnet 80 Euro schuldet, und packte und würgte ihn und sprach, bezahle, was du mir schuldig bist. Zum Abschluss des dritten Teils erinnern wir uns noch einmal an die Impulse, die wir mitnehmen können aus dem Buch Deuteronomium. Der erste war, Dankbarkeit hat ihren Wurzelboden in der Einsicht, dass auch der Tüchtigste vieles geschenkt bekommen hat. Er musste und konnte sich die Grundlagen und Voraussetzungen seiner Existenz nicht verdienen. Entscheidendes wurde ihm mitgegeben. Der zweite war, wir dürfen nicht vergessen, was Gott uns Gutes getan hat. Das Nicht-Vergessen gehört unabdingbar zum Innenleben der Dankbarkeit. Erinnern wir uns noch einmal dran, der reiche Kornbauer ist ein warnendes Beispiel für selbstbezogene Gedankenlosigkeit. Und nun, zuletzt, weil uns viel geschenkt wurde, haben wir eine bestimmte Sicht auf andere Menschen. Dankbarkeit macht uns zu hilfsbereiten Menschen, denen gegenüber, die eine schlechtere Ausgangslage im Leben haben. Sie schließt nicht aus, dass wir stolz sind auf unser Können und unseren Fleiß. Dankbarkeit verhindert aber, dass wir in den Sog der Selbstgefälligkeit, der Selbstgerechtigkeit und des Egoismus geraten und auf die weniger Erfolgreichen herabsehen. Amen.
Zum Abschluss der heutigen Etappe wollen wir einerseits ein mahnendes Wort und andererseits ein segnendes Wort aus dem Buch Deuteronomium mitnehmen. In Kapitel 10, Vers 12 hören wir: Was fordert der Herr, dein Gott, von dir? Nur das, begegne dem Herrn, deinem Gott, mit Ehrfurcht. Du sollst auf seinen Wegen gehen und ihn lieben. Du sollst dem Herrn, deinem Gott, dienen mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. Und der Segen aus Kapitel 33. Wie glücklich bist du, Mensch, der du dich zu Gott hältst. Er ist wie ein Schild, der dich schützt. Er fährt über den Himmel, um dir zu helfen. Ja, wahrhaftig, Zuflucht ist bei dem Gott, der von alters her ist. In den Armen des Ewigen bist du geborgen. Amen.